Da gerate ich ins Träumen, liebe Gemeinde, da gerate ich ins Träumen. Diese Verse aus dem Micha-Buch, die erscheinen mir wie ein wundervoller Traum von Frieden, von Vertrauen, Gerechtigkeit, auch von Genügsamkeit. Es lohnt sich, die Verse mal ganz in Ruhe nochmal zu Hause durchzulesen. Lasst sie auf euch wirken und erlaubt euch, da euren eigenen Träumen freien Lauf zu lassen. Schon das tut gut. Schon das macht mir Mut, Dinge anders zu machen, als es Menschen tun, die vielleicht keine Träume mehr haben. Ich wage es heute mal, ein bisschen zu träumen, diesen Traum. Ich lese jeweils Verse aus diesem Micha-Abschnitt und erzähle, wohin meine Gedanken wandern. Ich lese noch einmal die ersten beiden Verse aus Micha 4. Am Ende der Tage wird es geschehen, der Berg des Hauses des Herrn steht fest gegründet als höchster der Berge. Er überragt alle Hügel, zu ihm strömen alle Völker. Viele Nationen gehen und sagen, auf, wir ziehen hinauf zum Berg des Herrn und zum Haus des Gottes Jakobs. Er unterweise uns in seinen Wegen, auf seinen Pfaden wollen wir gehen. Denn von Zion zieht Weisung aus und das Wort des Herrn von Jerusalem. Da machen sich Menschen auf den Weg. Sie wollen Gott begegnen. Das ist ihr tiefster Wunsch. Dafür nehmen sie einen weiten Weg auf sich. Der Gott, von dem in der hebräischen Bibel erzählt wird, wir nennen das ja auch das Alte Testament, also der Gott der hebräischen Bibel, dieser Gott ist schon ein besonderer Gott. Viele Völker haben ihre Götter verehrt in der Hoffnung, dass ihre Götter sich auf ihre Seite schlagen werden. In Kriegen erwartete man, dass sich der stärkere Gott behauptet und dass er seinem Volk den Sieg bringt. Der Gott der Bibel hat seine Größe ganz anders unter Beweis gestellt. Die Menschen haben erkannt, sein Herz schlägt für Frieden und Gerechtigkeit. Er war sich zu schade, ein Kriegsgott zu sein, der Schlachten gewinnt. Er wollte gerne als Gott bekannt sein, in dessen Volk man fair miteinander umgeht. Hier wird geträumt. Wenn Gottes Volk eines Tages die Gerechtigkeit so verinnerlicht hat, dass man davon auch in anderen Völkern spricht, dann kommen die Leute und wollen sich vor Gott niederwerfen. Wie wäre das denn, wenn Götter darum kämpften, welcher Gott mit der größten Hingabe liebt und für Friede und Gerechtigkeit eintritt? Wie wäre es, wenn wir Glaubenskämpfe, richtige Wettstreite des Glaubens ausfechten, welche Religion sozialer ist und welche Glaubensgemeinschaft die meiste Liebe zeigt? Und wie wäre es, wenn Menschen sich mit großen Erwartungen auf den Weg in Gotteshäuser machen, denn sie rechnen damit, dass ihnen hier der große Gott voll Liebe und Hingabe begegnet? Wie wäre es, wenn Menschen sich demütig vor Gott beugen, weil sie von seiner Barmherzigkeit fasziniert, ihm die Ehre geben? Das würde ich gerne sehen. Ich lese den nächsten Vers. Er wird rechtschaffen zwischen vielen Völkern und mächtige Nationen zurechtweisen bis in die Ferne. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Lanzen zu Winzermessern. Sie erheben nicht mehr das Schwert Nation gegen Nation und sie erlernen nicht mehr den Krieg. Das kann ich mir richtig bildhaft vorstellen. Da baut jemand so eine Halterung, vielleicht aus Holz, vorne ein Joch, das auf zwei Rinder gelegt werden kann und hinten wird dann ein Schwert festgezurrt. Das Schwert zieht Furchen in einen Acker. In die Furchen soll Getreide gesät werden. Die Waffen werden nicht mehr gebraucht, um Menschen zu verletzen und zu töten, sondern sie sollen die Arbeit erleichtern, von der Menschen ernährt werden. Und genauso auch die Speere. Ihre lange Spitze wird etwas gebogen und so kann man daraus Winzerwässer machen, mit denen man Weinreben von den Weinstöcken schneidet. Sowas, das tut man, wenn wirklich Friede herrscht, wenn wirklich Friede herrscht, wenn Menschen sich sicher sind, es kommt kein Krieg mehr. Wir brauchen keine Waffen mehr, auch nicht in der Hinterhand. Wir brauchen das nicht mehr, denn es werden keine Feinde mehr anrücken. Es gibt keinen Krieg mehr. Das wäre schon unglaublich schön, wenn wir keine Waffen und keine Armee mehr bräuchten, auch nicht in der Hinterhand. Das Sondervermögen Militär könnte einfach umgewidmet werden. Das Geld könnte sehr sinnvollen Zwecken zugefügt werden. Man könnte unglaublich viel mit diesen großen Summen machen. Man könnte Gesundheitswesen und Pflege stärken. Die Bildung unserer Kinder würde eine Revolution erfahren. Und man könnte große Summen in die Hand nehmen, um den weltweiten Hunger zu bekämpfen. Das würde ich gerne sehen. Ich lese noch einen Vers. Und ein jeder sitzt unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum und niemand schreckt ihn auf. Das Bild spricht mich ganz besonders an. Es strahlt Frieden aus und Ruhe und auch Genügsamkeit. Da genießt jemand die Ruhe, denn er weiß, er hat, was er braucht. Ein Feigenbaum, ein Weinstock, vielleicht noch eine Kuh, die Milch gibt, vielleicht noch einige Hühner, die Eier legen. Das, was ein Mensch zum Leben braucht, auch nicht viel mehr. Und es ist genug. Das war für Menschen in der hebräischen Bibel ein Bild vom Heil, wenn Menschen ihr eigenes Gut bewirtschaften konnten. Sie erinnerten sich noch an eine Zeit, wo das ganz normal war. Dass einzelne Menschen große Flächen Land besaßen und sie von Tagelöhnern und Sklaven bewirtschaften ließen, das war ihnen neu. Und nicht jedem behagte diese Entwicklung. Wie schön wäre es, wenn wieder jede und jeder die eigene Scholle bewirtschaften könnte und gerade das besitzt, was zum Leben gut und genug ist. Ich finde das Bild romantisch, idyllisch und schön. Ich muss aber auch ehrlich sagen, es ist mir fern. Ich wüsste gar nicht so genau, wie ich mich selber versorge. Da hätte ich noch eine ganze Menge zu lernen. Aber mich inspirieren Menschen, die bewusst mit wenig leben. Es gibt Menschen, die sich vornehmen, mit 100 Dingen auszukommen. Nicht mehr. Und wenn man in den eigenen Kleiderschrank guckt, dann weiß man, wenn man mal zählt, wie wenig 100 Dinge sind. Das kann ich nicht. Da bin ich noch weit von entfernt. Aber ich weiß, Genügsamkeit bringt uns weiter. Wenn wir entdecken, wie wenig wir brauchen, um glücklich zu sein, das würde uns bei sehr vielen Problemen helfen. Ressourcenknappheit und Klimawandel auf der einen Seite und Unzufriedenheit und Neid auf der anderen Seite. Und ich möchte mir davon wenigstens eine kleine Scheibe abschneiden und lernen, mit weniger zufrieden zu sein. Das wird uns so entspannen. Es wird uns Zeit verschaffen. Wir müssten uns weniger Sorgen machen. Das würde ich gerne sehen. Ich lese diese Worte aus dem Micha-Buch und dann merke ich, wie sie mich träumen lassen. Es entstehen gute Ideen, das macht mir Mut. Ich bekomme Lust, etwas zu verändern. Aber natürlich treffen die Träume auch ganz hart auf die Realität. Es wäre so wundervoll, wenn Religionen sich einen Wettstreit darum lieferten, welche Religion die meiste Liebe freisetzt. Aber die Realität sieht gerade ganz anders aus. Im Iran sind Menschen schlimmer, brutaler Gewalt ausgesetzt, weil sie sich nicht der Diktatur, der religiösen Diktatur beugen. Und wir müssten schon sehr vergesslich sein, wenn wir behaupten würden, so etwas könnte es im Christentum nicht geben. Es würde uns große Schritte weiterbringen, wenn wir die Rüstungsausgaben reduzieren könnten. Aber tatsächlich sind inzwischen auch Menschen, die noch vor einiger Zeit Pazifisten waren, überzeugt, wir müssen die Ukraine mit Waffen unterstützen. Und ich denke auch so. Aber wenn der Krieg vorbei ist, was ist mit den Waffen dann? Werden sie dann zu Flugscharen und Winzermessern umgeschmiedet? Wahrscheinlich eher nicht. Die Erfahrung zeigt, dass am Ende eines Krieges ein großer Teil der Waffen einfach verschwindet. Finden wir vielleicht Waffen aus dem Ukraine in Kellern von Reichsbürgern wieder? Wir wissen es nicht. Flüge und Sicheln macht man wahrscheinlich nicht daraus. Vielleicht ist die Genügsamkeit in der Gegenwart die größte Tugend und die, die uns am meisten weiterhelfen würde. Jeder hat das, was er oder sie zum Leben braucht. Vielleicht auch ein bisschen Luxus, bestimmt. Auch dazu ist noch Platz, aber auch nicht viel mehr. Jetzt sagt aber das Gesetz des Internets, the winner takes it all. Amazon, Meta, Google, einige riesige Konzerne machen einige wenige Menschen ungeheuer reich. Daneben kann sich kaum Konkurrenz entwickeln. Kleine Geschäfte gehen zu. Diese Entwicklung schreitet fort. Wenige werden sehr reich und ihr Reichtum nimmt skurrile Ausmaße an und gleichzeitig nimmt die Armut in der Welt wieder zu. Und doch darf uns das alles nicht den Mut nehmen, zu träumen. Wir müssen das wohl zur Kenntnis nehmen. Diese Träume treffen hart auf die Realität. Also woher gewinnen wir den Mut, dennoch zu träumen? Woher gewinnen unsere Träume Kraft, dass sie etwas verändern können? Vielleicht daher, dass dieser Traum aus Micha 4 auch Gottes Traum ist. Wir haben Zeit, etwas nachzudenken und Musik zu hören, bevor es gedanklich weitergeht. Ja, woher gewinnen wir diesen Mut zu träumen? Woher gewinnen unsere Träume die Kraft, dass sie etwas verändern können? Wenn wir die Welt schwarz malen, dann verlieren wir schnell den Mut. Das erstickt alle Hoffnung im Keim. Aber auch wenn wir die Welt durch die rosarote Brille betrachten, ist nicht viel gewonnen. Wir stellen früher oder später fest, dass wir uns etwas vorgemacht haben. Manche Träume sind eben auch nur Schäume. Es geht darum, die Welt zu sehen, wie sie ist. Und es geht darum zu entdecken, dass wir Einfluss nehmen können. Es gibt schlechte Nachrichten, es gibt traurige Entwicklungen und schreckliche Katastrophen. Aber es gibt auch hoffnungsvolle Anfänge und erfreuliche Aufbrüche, wo Menschen den Mut haben, etwas zu bewegen. Leider erfahren wir aus Zeitungen, aus Nachrichten mehrheitlich von dem, was nicht gut ist. Die schlechten Nachrichten interessieren mehr, sie verkaufen sich besser, darum werden sie auch mehrheitlich gedruckt und ausgestrahlt. Ich habe jetzt seit einiger Zeit bei meinem Browser zu Hause am Computer die Startseite eingerichtet, www.nurpositivenachrichten.de. Da erfahre ich dann zum Beispiel, dass ein Freibad in Hessen sein Wasser neuerdings an Landwirte verschenkt. Artenschutzprogramme haben erreicht, dass Seeadler, Wisente und Biber nach Europa zurückgekehrt sind. Und in Braunschweig wurde in Grundschulen das Unterrichtsfach Glück eingeführt. Schülerinnen und Schüler werden darin unterrichtet, wie sie zufrieden und ausgeglichen sind. Es gibt gute Nachrichten. Und hinter allen diesen guten Nachrichten gibt es Menschen, die einen Traum hatten, eine Idee, eine Hoffnung und die sich daran gemacht haben, diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Der Traum aus Micha 4, das ist Gottes Traum. Gottes Traum von einem guten Ende der Welt. So stellt Gott sich das Ende der Welt vor, sagt der Prophet. So soll es in den letzten Tagen geschehen. Gott lässt die Welt nicht etwa vor die Hunde gehen, sondern wenn Gott mit der Welt an sein gutes Ende gekommen ist, dann werden Friede und Gerechtigkeit herrschen. Jesus Christus zieht gerne einen Vergleich. Er vergleicht diesen Traum von Gottes Reich, von Gottes neuer Welt mit einem Saatkorn. So ein Saatkorn, das ist verschwindend klein, gerade kaum einen Millimeter groß. Aber verglichen mit diesem kleinen Saatkorn ist dieser Strauch, der daraus wächst, unvorstellbar groß. Die Saat geht auf. Wenn sie in die Erde gelegt wird, dann dauert es erstmal. Dann kann man ungeduldig werden. Man kann sich auch fragen, ob da überhaupt noch irgendetwas daraus wird. Und dann kommt erst ein kleiner grüner Keimling. Aber es wird. Und es wächst. Mich lehrt dieser Vergleich, dass ich die kleinen Dinge sehe und dass ich sie feiere. Wo etwas Gutes entsteht und sei es nur im Kleinen, vielleicht nur im persönlichen Rahmen, da ist das schon ein Keimling von Gottes neuer Welt. Und Gottes Welt wird kommen, weil Gott sich seinen Traum nicht nehmen lässt. Die Zeit ist da. Gottes Reich ist nah. Denkt um und vertraut dieser guten Nachricht. Das hat Jesus Christus gesagt. Der Evangelist Markus stellt diesen Satz Jesu ganz an den Anfang seines Evangeliums, im ersten Kapitel, Vers 15. Es ist fast programmatisch, im Grunde fasst dieser Satz zusammen, was Jesus die weiteren Kapitel über sagt. Die Zeit ist da, Gottes Reich ist nah, denkt um und vertraut dieser guten Nachricht. Denkt um, kehrt um oder wie wir es aus Lutherdeutsch kennen, tut Buße. Buße, das meint ein Umdenken, ein Sinneswandel und daraus folgt auch dann eine Veränderung des Lebensstils. Wenn wir damit rechnen, dass Gott die Welt nicht aus der Hand gelassen hat, sondern dass er sie führt an sein gutes Ziel, dann kann sich auch unser Verhalten nur an diesem Ziel orientieren. Die Hoffnung auf Gottes neue Welt setzt in Bewegung. Sie lässt nicht zu, dass wir resignieren. Sie ermutigt uns zu träumen. Sie gibt uns Kraft, Träume lebendig werden zu lassen. Amen.